Schön, dass du da bist zum Podcast Power On, dein Mindset für die Jugendhilfe. Ich bin Nicole Kern und ich unterstütze Pädagogen, die mit Jugendlichen arbeiten und Eltern. Und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Und eigentlich hatte ich heute ein anderes Interview für euch vorbereitet. Aber ich wurde von dem Interview letzte Woche nochmal dazu bewogen, eine Solo-Folge zu machen, weil ich das so beeindruckend fand, wie die Lilly das so geschildert hat von der Jugendhilfe. Und was bei mir so hängen geblieben ist, war die Menschlichkeit. Also, dass sie gesagt hat, sie fand, dass ihr die Menschlichkeit gefehlt hat, vor allem von der Projektleitung. Und ich habe mich dann gefragt die ganze Woche, woran könnte das denn liegen? Also, alle, die in der sozialen Arbeit arbeiten, die haben ja mal angefangen, weil sie eine tolle Motivation hatten. Ja? Also wir alle haben ja nicht angefangen, weil wir Geld verdienen wollten, sondern, also da hätten wir was anderes studiert, sondern wir hatten irgendwie eine Vision, wir wollten anderen helfen, die Welt verändern, was auch immer. Und wie kommt es dann dazu, dass dann gerade in der sozialen Arbeit, wo wir mit Menschen arbeiten, die Menschlichkeit verloren geht? Ja, hat mich beschäftigt diese Woche und ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, wo ich dachte, vielleicht liegt es daran. Und wenn euch noch andere Punkte einfallen, dann wäre ich euch super dankbar, wenn ihr das unter dem Video kommentiert, damit wir einfach herausfinden, woran das liegt. Weil das ist ja, kann ja irgendwie nicht sein, dass wir in der sozialen Arbeit zu unmenschlich sind. Genau. Der eine Punkt, wo ich dachte, das könnte vielleicht ein Grund sein, sind die Arbeitsbedingungen. Weil wir haben oft keine guten Arbeitsbedingungen. Also alleine vom Finanziellen her schon mal, dass wir in den sozialen Beruf nicht wahnsinnig nicht gut verdienen. Also ich meine, das variiert natürlich. Ich habe zum Beispiel bei der Stadt München gearbeitet in Deutschland und da habe ich sehr, sehr gut verdient. Also konnte ich mich nicht beklagen, gerade in München. Aber im Vergleich natürlich zu anderen Berufen, wo wir so viel Verantwortung haben, wo wir mit Menschen arbeiten, wo es wirklich auch um die Zukunft geht, im Vergleich zu anderen Professionen ist es einfach trotzdem wenig. Und vielleicht macht das einfach den einen oder anderen unzufrieden. Und er oder sie natürlich gibt dann diese Unzufriedenheit weiter. Also das war so ein Punkt, wo ich dachte, das könnte vielleicht ein Grund sein, also zu wenig Geld, natürlich auch die psychische Belastung. Gerade wenn wir mit Systemsprengern arbeiten, ist das ja ein psychisch sehr beanspruchender Beruf. Also da muss man schon starke Nerven haben. Und vielleicht ist das auch so ein Grund, dass man irgendwann, abstumpft oder selber einfach so psychisch belastet ist, dass man nicht mehr menschlich arbeitet, sondern ja vielleicht nur noch nach Regeln, Regelkatalogen. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich eben bei der Stadt München zum Beispiel gearbeitet habe, da hatte ich einfach den Kopf frei. Also da hatte ich den Kopf frei für die Jugendlichen, weil ich musste mir sonst natürlich keine Gedanken machen. Ich war finanziell abgesichert, es war alles geregelt. Es war geregelt, wenn ich krank werde, wenn ich mal arbeitsunfähig werde. Also es war wirklich ein super, super sicherer Job. Ich wusste, da wird mir nichts passieren, da muss ich mir keine Gedanken machen, was passiert, wenn ich krank bin, was passiert, wenn ich Urlaub nehme, was passiert, wenn. Sondern ich hatte den Kopf wirklich frei für die Jugendlichen. Anders war es zum Beispiel in Spanien. Als ich hier gearbeitet habe, in dem Projekt gearbeitet habe, war ich ja selbstständig und da sieht es natürlich anders aus, weil dann ist es so, wenn du krank bist, es wird zwar was gezahlt zum Teil, aber nicht wahnsinnig viel, also du hast einfach einen Ausfall, den du irgendwie wieder reinholen musst oder der dir einfach fehlt, ja auch wenn du länger krank bist, ich war auch mal monatelang krank, dann sieht es auch nochmal schlimmer aus. Das musst du alles mit berechnen. Wenn du in Urlaub gehst, bekommst du kein Urlaubsgeld. Im Gegenteil, ja, du hast eben weniger Geld und wir haben auch gar nicht so viel verdient, dass man sagt, das gleicht sich dann schon aus. Also da waren wirklich auch andere, wie soll ich sagen, andere Faktoren hinter, wo ich eben nicht den Blick immer frei hatte für die Jugendlichen, sondern wo auch plötzlich meine eigenen Sachen mit reingespielt haben. Wenn du eigentlich eine Pause gebraucht hättest, aber es dir einfach nicht leisten konntest finanziell. Also das sind so Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass die da auch mit reinspielen und auch einen Effekt auf die Jugendlichen haben. Genau, das war so der Punkt. Und dann habe ich ein Interview auch neulich gesehen. Da ging es zwar um Kitas und Kindergärten, aber die Anke Elisabeth Ballmann heißt sie. Die hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Seelen, ist ja aufgeschrieben, Seelenprügel in Kitas und Kindergärten. Und die hat nämlich herausgefunden, also ich glaube, sie war in 500 Kitas und Kindergärten und hat herausgefunden, dass in fast in jeder Einrichtung mindestens eine Person ist, die nicht für diesen Beruf geeignet ist. Also jetzt für die Arbeit mit Kindern. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Gleiche auch in der Jugendhilfe sein kann, dass du vielleicht in jeder Einrichtung vielleicht auch nur einen hast, der einfach nicht für diesen Beruf geeignet ist, weil er einfach nicht gut mit Jugendlichen kann, weil ihm das keinen Spaß macht, weil er vielleicht keinen Zugang bekommt zu den Jugendlichen. Es kann ja ganz viele verschiedene Gründe haben. Also wir haben ja alle verschiedene Talente und verschiedene Fähigkeiten und ja, ich weiß nicht, wieso man dann da reinrutscht in dieses Gebiet, aber ich meine, wenn das bei Kindern auch der Fall ist, in Kitas und Kindergärten, wo man ja noch mal weniger verdient, ist es halt ja fragwürdig. Und ich kann mir eben gut vorstellen, dass da eben auch Pädagogen und Pädagoginnen dabei sind, die einfach nicht geeignet sind für den Beruf. Und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, denn die haben sicher andere Fähigkeiten und Kompetenzen, aber vielleicht nicht die, um mit den Jugendlichen zu arbeiten. Also das war sowas, ja, aber ich merkte, das könnte sein, da müsste man nachforschen. Und ich habe dann auch mal überlegt und ja, ich hatte auch in Teams Leute dabei, die einfach nicht dafür geeignet waren. Also sie haben einfach nicht den Zugang gefunden zu den Jugendlichen oder hatten Angst vor den Jugendlichen. Ja, gerade mit den Systemsprengern ist es ja so, dass viele Angst haben vor den Jugendlichen und dass die einfach psychisch wahnsinnig stresst, wenn das zum Beispiel Konflikte gibt, wenn Jugendliche ausrasten oder die das persönlich nehmen, wenn sie zum Beispiel beleidigt werden in einem Konflikt. Und ja, dann ist der Beruf einfach nichts für dich. Und wenn du dann aber trotzdem in diesem Beruf bleibst, warum auch immer, also wie zum Beispiel jetzt das Beispiel hier in Spanien, sind auch viele in diesen Projekten, ja, weil sie sonst nichts anderes finden oder nichts anderes machen können. Und dann, ja, bleiben sie vielleicht in dem Beruf, um sich selbst finanziell abzusichern. Aber das hat dann natürlich auch einen Effekt auf die Jugendlichen, an die Menschlichkeit geht verloren. Ja, der dritte Punkt, den ich mir überlegt habe, war die Leitungsebene. Dass es auf der Leitungsebene oft dazu kommt, dass sie den Blick zur Basis verlieren. Also, dass sie, viele haben zwar vorher als Betreuer gearbeitet und sind dann eben zur Leitung aufgestiegen, aber bei vielen habe ich so das Gefühl, dass vielleicht auch sogar mit der Zeit, also ich hatte auch einen Chef, der am Anfang ganz frisch aus der Jugendhilfe kam, also selber Betreuer war und da wirklich motiviert war und Sachen ändern wollte. Und wenn man sich das aber dann so nach Jahren anschaut, dann ging das alles verloren. Also dieses, ich mache die Arbeitsbedingungen besser und ich setze mich für die Jugendlichen ein, das ist wirklich abgeflacht in so eine Gleichgültigkeit und in, ja, so wie die Lilly das eigentlich beschrieben hat, in so eine Unmenschlichkeit, dass den Jugendlichen gar nicht wirklich zugehört wird und dass man gar keinen Bezug mehr zur Basis hat, was eigentlich los ist im Alltag von den Jugendlichen. Also es wird zwar über die Jugendlichen werden zwar von ihnen bewertet oder eingestuft, aber ihnen fehlt die Basis einfach, also der Zugang zur Basis. Und das war jetzt von mir ein konkretes Beispiel, aber ich könnte mir vorstellen, dass das öfter einfach passiert. Also ich denke mir jetzt auch gerade bei mir, ich bin jetzt noch nicht so lange raus mit Jugendlichen, aber ich habe schon auch das Gefühl, ich möchte jetzt auch mal wieder Jugendliche sehen und bin dabei, auch mir jetzt wieder eine Gruppe zusammenzustellen, so ein Homeschooling-Projekt mit spanischen Jugendlichen, weil einem ja einfach die Praxis fehlt, wenn man nur in der Theorie arbeitet, also nur ja, auf der höheren Ebene, eben auf der Metaebene. Ja, und ich glaube, dass da auch die Betreuer, die wirklich an der Basis sind, zu wenig gefragt werden, zu wenig eingebunden werden in Entscheidungen, die auf einer anderen Ebene stattfinden. Zum Beispiel, ein Beispiel aus Deutschland, ich habe in einem Projekt gearbeitet, das war ein Pilotprojekt, geschlossene Jugendhilfe, es war einfach ein Versuch. Und da wurde ein Haus gebaut für 5 Millionen, super modern, es gab keine Schlüssel, es gab Chips, um die Türen zu öffnen und so ein Schnickschnack. Aber als wir Pädagogen das Haus betreten haben, da war es natürlich schon fix und fertig, haben wir tausend Sachen gesehen, wo wir gesagt haben, das funktioniert nicht in der Praxis. Da wurde kein Pädagoge hinzugezogen, als dieses Haus geplant wurde. Da muss man doch jemanden vom Fach holen, der sagt, hey, wenn ich da mit Jugendlichen arbeite, wenn das eine geschlossene Jugendhilfe ist, dann geht da kein Zaun, der irgendwie 1,5 Meter hoch ist, wo man drüber klettern kann. Das funktioniert nicht. Es ist gefährlich, eine Gruppe auf 2 Stockwerke zu planen, wenn ihr da 7 Systemsprenger reinhaut, geschlossen, dann könnt ihr das nicht auch, also mit, wie sagt man, mit Konzepten, um die Jugendlichen zu, also mit dem Paartraining zum Beispiel, wie man Jugendliche in den Time-Out-Raum bringt. Das funktioniert nicht über 2 Stockwerke, wenn man die Jugendlichen erst eine Treppe runtertragen soll. Ja? Also das, ja, da wurden einfach Pädagogen nicht gefragt. Und ich glaube, das passiert auf vielen anderen, bei vielen anderen Entscheidungen auch, dass da einfach die an der Basis sind, nicht gefragt werden. Und die dann in der Praxis aber sehen, hey, so wie ihr das geplant habt in der Theorie, funktioniert es einfach nicht. Ja, dann der nächste Punkt, dachte ich, könnten Standardisierungen sein. Also es ist natürlich sinnvoll, ja, in größeren Gruppen mit vielen Kollegen, mit vielen Pädagogen, dass man bestimmte Standards einführt, Regelkataloge, Konsequenzenkataloge, dass so eine Einheit besteht. Aber diese Standardisierungen führen halt dann dazu, oder können dazu führen, dass der Jugendliche gar nicht mehr als Individuum gesehen wird, sondern als, ja, als Jugendlicher, der da in die Norm passen muss oder der da für den eben diese Konsequenzen so funktionieren müssen. Und es werden dann für alle Jugendlichen die gleichen Konsequenzen verwendet. Und das sehe ich ein bisschen schwierig. Also es schränkt eben so dieses individuelle Handeln ein. Oder wenn ich jetzt in der Situation sehe, das und das wäre jetzt sinnvoll, das und das wird jetzt angebracht, was aber jetzt nicht irgendwo im Regelkatalog festgehalten ist, dann ist es immer so eine Entscheidung, setze ich das jetzt durch? Da brauchst du eben eine Persönlichkeit, wo du sagst, ja, ich mache das trotzdem und ich setze mich da mit den Kollegen auseinander. Oder man macht es halt, weil wir haben das ja im Team so festgelegt. Also es ist immer so ein Hin und Her. Und ich finde, da müsste es im Team auch so viel Vertrauen geben, dass man sich gegenseitig vertraut und sagt, okay, wenn mein Kollege oder meine Kollegin das anders entschieden hat, als wir das da bei den Standards festgelegt haben, dann wird das schon so richtig sein. Und das ist nämlich mein nächster Punkt, diese Gruppendynamiken im Team. Also, dass es so Dynamiken gibt, wie jeder will der beste Pädagoge sein oder jeder will der strengste Pädagoge sein oder Man profiliert sich vor den anderen im Team. Guck mal, was ich mit dem Jugendlichen geschafft habe. Guck mal, was ich mit dem Jugendlichen. Also ich habe mich da nicht unterkriegen lassen. Also es sind so Sachen, wo ja die ich oft erlebt habe in so sozialen Teams, wo ich am Anfang, als ich in diesen Beruf kam, dachte, es kann doch nicht wahr sein. Also ich war da wirklich mucksmäuschenstill in diesen Teams, weil ich mir dachte, geht es denn wirklich um die Jugendlichen? Hier geht es doch auch nur darum, dass sich die Teammitglieder profilieren, wer ist der Tollste, wer arbeitet am besten. Und das in sozialen Teams. Also das konnte ich am Anfang gar nicht verstehen, ist aber einfach nicht selten. Ne? Oder dass man vor dem Chef gut dastehen will und ein Lob bekommen möchte. Das passiert leider nicht selten. Und dass es dann zu einem Druck kommt, ja, boah, ich muss das auch so machen. Und wenn ich mich nicht an alle Regeln halte, die da im Regelkatalog stehen, dann gibt es Diskussionen mit den Kollegen und die machen mir Druck oder die sagen, ich habe das nicht geschafft, obwohl du aber in der Situation intuitiv anders entscheiden würdest, weil du weißt, das wäre jetzt richtig und sinnvoll. Und da, glaube ich, müssen wir auf eine ganz, ganz gute Teamarbeit setzen, wo wir wirklich im Team uns gegenseitig vertrauen, wirklich offen sein können, auch Fehler zugeben können, auch mal Sachen falsch entschieden zu haben. Okay, ich habe mich gegen die Regel im Regelkatalog entschieden und es war falsch, aber ja, wir sind Menschen eben. Da sind wir wieder bei der Menschlichkeit. Wir machen Fehler, die Jugendlichen machen Fehler. Und wir sind halt einfach keine Roboter, die nach bestimmten Regeln funktionieren müssen. Weder die Jugendlichen noch mir. Wir, meine ich. Also, da fand ich, also ich kam mir selber oft vor, so ein bisschen wie ein Gefängniswärter manchmal. Wo ich dachte, es geht nur noch darum, dass die Regeln eingehalten werden. Und wenn die Regel nicht eingehalten wird, gibt es die und die Konsequenz. Es gibt überhaupt nichts mehr für mich zu denken. Jetzt sind wir wieder bei den neuen Menschenrechten. Wir müssen denken, um glücklich zu sein, konzeptionalisieren. Das ist doch mein Job als Sozialpädagoge, ja, mir den Jugendlichen anzugucken und dann zu gucken, warum verhält er sich so? Was ist jetzt in der Situation los? Was ist jetzt wichtig? Also wie gesagt, diese Menschlichkeit, worum es hier heute in dem Podcast geht, ja, menschlich zu fühlen auch, was ist hier gerade los und was ist jetzt gerade angebracht. Und obwohl es jetzt, weiß nicht, 12 Uhr ist und jetzt Mittag gegessen werden muss, liegt hier was in der Luft und das muss erstmal irgendwie angesprochen werden, ja, zum Beispiel. Auch wenn wir beschlossen haben im Team, um Punkt 12 gibt es Mittagessen oder was auch immer. Ja, also so Sachen, wo man auch ruhig mal aus der Reihe tanzen kann, weil man sieht in dem Moment, ja, es macht Sinn. Und das hat nichts mit Schwäche zu tun oder dass die Jugendlichen mich beeinflussen können oder manipulieren können, sondern einfach ja, in dem Moment einfach entscheiden können, was ist jetzt im Moment richtig. Und da gehört eben, ja, da gehört eine Persönlichkeit dazu und da gehört aber auch ganz, ganz viel Vertrauen im Team dazu. Also ich glaube, da muss viel passieren. Also da habe ich zumindest viele Teams gesehen, wo das nicht so war, also wo ganz viel ja, Mobbing auch stattgefunden hat. Das ist unglaublich. Mobbing in sozialen Teams. Das hatte ich auch schon mal einen Podcast darüber gemacht, über Teamarbeit, wie wichtig es ist, dass wir uns im Team vertrauen, dass wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander oder um sich selbst zu profilieren, weil da sind ja dann auch wieder eigene Themen mit dabei. Ja, warum habe ich das nötig, mich selber vor dem Chef oder den Kollegen zu profilieren? Da steckt ja dann auch wieder eine eigene Unsicherheit dahinter, wo man erstmal wieder auf seine eigenen Themen schauen muss, was da wirklich dahinter steckt. Warum muss ich das denn überhaupt machen? Warum habe ich das nötig? Ja, und der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, war die Qualitätssicherung. Und Qualitätssicherung hat ja auch mit Standards zu tun und ist natürlich auch wichtig. Also wir wollen natürlich gute Qualität in der Arbeit haben, in der Jugendhilfe haben. Aber ich glaube, dadurch werden Jugendliche leicht zu Zahlen und in Schemata gepackt, gepresst und eben verunmenschlicht, sage ich jetzt mal. Also sie sind dann, dadurch, dass es dann eben strikte Regeln geht oder strikte Formulare, strikte Leitfäden, dass einfach die Menschlichkeit verloren geht. Also ich, auch der Zeitfaktor ist was. Also ich kam mir auch oft vor, ich dachte, ich dokumentiere viel mehr, als dass ich mit den Jugendlichen arbeite. Also es gab immer mehr Listen und es musste alles irgendwie doppelt und dreifach eingetragen werden. Also jedes kleine Ding musste irgendwo stehen und ich dachte, ich dokumentiere ja schon. Ich schreibe ja schon jeden Tag die Tagesdokumentation, aber dann musste das noch in die Liste und in die Liste und in die Liste und am Ende war ich mehr im Dokumentieren als bei dem Jugendlichen selber. Und das ist, glaube ich, auch sowas, ja, was einfach verunmenschlich, was zum einen die Zeit raubt und dann aber durch die ganzen Listen und so weiter, ja, wie gesagt, die Jugendlichen ja eher zu einer Zahl werden, anstatt zu Menschen. Also ihr kennt das ja auch zum Beispiel aus den Nachrichten, wenn du siehst, es wurden 1000 Menschen oder 1000 Menschen sind gestorben, dann trifft einen das weniger, als wenn du einen Fall siehst von einem Toten zum Beispiel mit Namen, mit Bild, mit Beschreibung. Das trifft uns mehr gefühlsmäßig als eine große Zahl. Und ich glaube, das ist auch ja wieder mit der Leitungsebene hat dann Dinge für viele Jugendliche zu entscheiden. Und wie gesagt, die werden dann auch zu Zahlen. Und es geht dann natürlich auch darum, für das Projekt zu entscheiden, nicht nur für den einzelnen Jugendlichen, was ist für das Projekt am besten. Aber für den einzelnen Jugendlichen ist es halt ja, fatal einfach. Also er wird dann nicht mehr, ja, er wird einfach verunmenschlicht, so wie das da beschrieben wurde, ja. Und jetzt, wo ich das so erzähle, fällt mir auch noch ein Punkt dazu ein. Ich glaube, dass es auch so ein Punkt ist, dass man immer denkt, ich habe jetzt mit schon so vielen Jugendlichen gearbeitet. Und alle haben gelogen, zum Beispiel. Dann muss jetzt der Jugendliche, der Nächste, der lügt bestimmt auch. Ja, und so ist ja unser ganzes Regelsystem, das Regelwerk aufgebaut, dass mal irgendwas passiert ist und daraufhin hat man dann eine Regel erstellt. Obwohl der nächste Jugendliche vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Ja? Und so kommen diese dicken Regelwälzer dann zustande. Und ja, aber irgendwann hat man dann eine Gruppe, die mit den ersten Regeln vielleicht gar nichts mehr zu tun haben. Und man aber denkt, ja, ich habe so viel Erfahrung mit Jugendlichen und dann vertraue ich den Jugendlichen gar nicht mehr, weil ich sowieso schon von vornherein weiß, ich kann denen nicht vertrauen. Und meiner Meinung nach ist es aber ein großer Fehler. Also ich habe das immer anders gemacht, wenn die zu mir in die Familie gekommen sind, habe ja sowieso ich die Regeln gemacht. Und bei mir gab es aber erstmal gar keine Regeln. Das habe ich auch ganz klar mit den Jugendlichen kommuniziert. Ich habe gesagt, erstmal gibt es gar keine Regeln. Weil nur, weil die letzte Jugendliche oder der letzte Jugendliche das und das falsch gemacht hat oder nicht gemacht hat oder wir da eine Regel gebraucht haben, heißt es ja nicht, dass du das Gleiche machst. Und damit wir hier nicht 1000 Regeln haben, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Was es gut läuft bei uns, ja, wenn du, wenn du beim Tisch wie sagt man, beim Besteck und so herräumen, wegräumen, abspülen und so weiter hilfst, dann brauche ich keine Regel, dass du jeden Tag abspülst oder dass du deinen Teller in die Spülmaschine räumst. Das brauchen wir dann nicht, weil dann funktioniert es ja. Aber wenn ich sehe, ich koche und du setzt dich nur hin, isst, lässt alles stehen, hilfst nie beim Abwasch, dann brauchen wir irgendwie eine Regel, wo wir sagen, okay, komm, was machst denn du? Ja, räumst du, deckst du den Tisch oder räumst du ab oder spülst du ab oder machen wir es im Wechsel? Mal kochst du, mal kochen wir, mal hast du Küchendienst, mal wir. Das kann man ja dann sehen, aber ich finde, das muss individuell mit dem Jugendlichen abgestimmt sein. Und natürlich verstehe ich, dass es bei großen Gruppen schwierig ist. Ja? Wenn du eine Gruppe hast von 7, 8 Jugendlichen, kannst du nicht für jeden Jugendlichen die Regeln immer neu machen. Aber was ich ja vorher schon gesagt habe, man kann trotzdem individuell bleiben. Ja? Also wir haben hier die und die Regeln, aber ja, wir gehen trotzdem individuell mit dir um und schauen, was du brauchst und was, ja, bleiben einfach menschlich. So. Und zur Menschlichkeit gehört eben auch, dass es Ausnahmen gibt, die man auch begründen kann. Also ich fand das ganz krass, immer die Jugendlichen, die zu uns gekommen sind, die hatten einen richtigen Regelkatalog im Kopf, also die dann wirklich auch Regeln wollten und ist nicht die Regel so und so, aber die Regel ist doch das und das. Und wo den Jugendlichen schon selbst die Menschlichkeit oft gefehlt hat, weil sie eben nur nach Regeln gelebt haben und in einem Regelsystem und aber die Menschlichkeit halt total gefehlt hat. Ja? Wir kochen zusammen, weil wir Hunger haben, weil wir essen wollen, weil wir irgendwie was, ja, ich sage jetzt nicht erleben wollen, aber weil es zum Leben eben dazugehört, ja, nicht weil es auf einer Tagesliste steht, um 18 Uhr ist Abendessen und es gibt Brot und Käse und also das war alles vorgeschrieben in dem Projekt, wo ich hier gearbeitet habe. Und ich dachte, das hat nichts mehr mit dem normalen Leben zu tun, ja, weil ich es morgens auch weiß ich nicht, ein Käsebrot oder so, wenn ich Lust drauf habe. Und wenn dann da steht in den Regeln, es darf nur Süßes morgens gegessen werden, dann hat das einfach nichts mit dem Leben zu tun. Und da finde ich, ja, gehört einfach Menschlichkeit wieder rein. Und dass man sich eben auch was traut zu entscheiden und dass man auch intuitiver arbeitet und sich vertraut. Also alles, was ich gerade eben schon gesagt habe. Und ja, das waren so meine Gedanken eben zu diesem Thema Menschlichkeit in der Jugendhilfe, weil ich das sehr, sehr schade finde, dass Jugendliche sich unmenschlich behandelt fühlen in der Jugendhilfe. Wir wollen Jugendlichen helfen und sie fühlen sich von uns unmenschlich behandelt. Das ja, fand ich sehr schade und deswegen habe ich diesen Podcast nochmal gemacht und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr drunter kommentiert, was euch noch einfällt. Also woran könnte es liegen? Was können wir anders machen, damit mehr Menschlichkeit wieder in die soziale Arbeit kommt und damit Jugendliche sich nicht unmenschlich behandelt fühlen? Ja, das wäre sehr schön. Und natürlich könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr kommentiert, wenn ihr teilt, wenn ihr die Videos teilt. Wie gesagt, die nächste Woche gibt es wieder ein Interview mit einer Sozialpädagogin, die jetzt Psychologie studiert und die selber in der Jugendhilfe war. Also das wird auch noch mal ganz, ganz spannend. Freut euch da drauf und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich auf eure Kommentare. Bis bald.